Ich habe uns heute einen Text mitgebracht zu dieser Taufe, die wir gerade erlebt haben. Der Text steht im ersten Petrusbrief. Petrusbrief, das ist so ein Brief, da stelle ich mir so ein bisschen vor, dass der Petrus wie so ein Coach in die Umkleide kommt nach der ersten Halbzeit. Die erste Halbzeit war hart, starker Gegner, Verluste, Schmerzen, Fouls und so weiter. Und er kommt rein und macht Mut und sagt, okay, der Kampf ist hart, ganz klar, aber wisst ihr, das Ergebnis steht schon fest. Und er macht seinen Christen, seinen Freunden, seinen Geschwistern, macht er Mut. Und dann hat er hier so einen Absatz, da geht es auch um die Taufe. Und wenn man das liest, dann denkt man sich vielleicht zuerst mal so, Petrus, was möchtest du hier genau sagen? Zumindest geht es mir so, ich lese es euch vor. 1. Petrus 3, ab Vers 18 bis 22. Petrus schreibt, denn auch Christus hat einmal, und damit meint er ein für alle Mal, für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Also, Petrus hat mir den Eindruck, er nimmt Jesus, das Kreuz, und dann nimmt er die Arche und er nimmt die Taufe und macht alles in so einen Mixer und drückt einmal auf den Knopf und sagt am Ende noch, Jesus hat die Macht, oder was? Also was passiert hier wirklich? Was Petrus hier macht, das ist, wenn man es mal verstanden hat, vielleicht gar nicht so schwierig. Ich muss euch allerdings in dieser Predigt ein bisschen von einem Buch erzählen, was der Petrus gerne gelesen hat und was er gut kannte. Und es ist ein Buch, was nicht in der Bibel zu finden ist. Was er macht, ist, dass er bestimmte Sachen miteinander vergleicht. Sachen, die ganz früher waren und Sachen, die jetzt sind. Und das gucken wir uns jetzt ein bisschen an. Er fängt an und sagt, der Gerechte für die Ungerechten, Christus Jesus, hat mit seinem Leiden unter den Folgen unserer Sünde einen Zugang zu Gott, dem Vater, geschaffen. Das haben wir gerade von Ashley gehört. Jesus Christus ist gestorben. Er hat gelitten unter den Sünden, unter den Folgen von Sünde, unter den Konsequenzen von dem ganzen Schlechten. Der Gerechte für die Ungerechten, sagt Petrus, und er greift damit auch ein Bild auf, was ein ganz bekanntes Bild ist, auch im Alten Testament und auch in der griechischen Philosophie, der Gerechte, der unschuldig leidet und damit etwas bewirkt für die Ungerechten. Und das ist Jesus, sagt er. Und dann ist er gestorben, körperlich gestorben. Und dann körperlich getötet und dann aber vom Geist, also geistlich lebendig gemacht. Und dann kommt dieser Satz, in ihm, also im Geist, ist Jesus auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs. Aha, also worum geht's hier? Wem hat Jesus da gepredigt, sagt Petrus. Petrus hat hier eine bestimmte Vorstellung, aber was meint er denn? Meint er die Leute, die schon gestorben sind oder was? Er sagt ja, nee, hier, es geht um Geister, die in einem Gefängnis sind und die ungehorsam waren zur Zeit Noahs. Was meint er eigentlich? Wir reden gerade über 1. Petrus 3. Der Text ist 1. Petrus 3, 18 bis 22. Petrus redet von Jesus Christus, der uns von den Sünden erlöst hat und der dann körperlich getötet wurde und im Geist aber hingegangen ist und den Geistern im Gefängnis gepredigt hat. Was meint Petrus? Das ist die Frage. Petrus hat ein Buch bei sich liegen oder kennt ein Buch, was relativ bekannt ist, und zwar ist das Buch Henoch. Henoch, der äthiopische Henoch. Es gibt verschiedene Henoch-Bücher, die werden aufgrund ihrer Übersetzung, in der wir sie finden, benannt. Es gibt den äthiopischen Henoch, das ist der bekannteste, der slawische Henoch und der hebräische Henoch. Und er redet hier vom äthiopischen Henoch. Das ist ein apokryphes Buch. So Apokryphen, das sind ja diese Bücher, die hier irgendwo in der Mitte von der Lutherbibel zu finden sind und in die wir eigentlich nicht reingucken, ne? Aber dieses, wir gucken da rein, das sind gute Bücher, ne? Das sind geistig wertvolle Bücher. Aber dieses Buch Henoch, das ist noch ein bisschen apokrypher. Das ist nicht hier drin. Das ist sozusagen wirklich, da haben selbst die Leute, die Apokryphen reingenommen haben, haben gesagt, also der Henoch, das ist vielleicht doch ein bisschen dolle, ne? So, worum geht's eigentlich? Henoch, das finden wir in Genesis 5, 6. Henoch ist im Stammbaum zwischen Adam und Noah angesiedelt. Er ist sozusagen der siebte in dieser Stammreihe. Und von ihm, das wird so alles aufgezählt, wer da wen gezeugt hat, nach wie viel 100 Jahren und so weiter. Und von ihm wird da ausgesagt, der Henoch, das war ein Gerechter, er wandelte mit Gott und Gott entrückte ihn. Er starb nicht, sondern Gott hat ihn entrückt. Und diese Henoch-Bücher, die entstehen so in den ein, zwei Jahrhunderten vor Christi Geburt. Und in diesen Henoch-Büchern, da ist so legendenhaft beschrieben, was der Henoch denn bei seiner Entrückung erlebt haben könnte. Also wenn einer ist, der so mit Gott wandelte und der nicht gestorben ist, was hat er denn vielleicht erlebt? Was hat er denn gesehen? Und dann sind alle möglichen Dinge auch erzählt von der Schöpfung verschiedener Dinge, von den natürlichen Zusammenhängen der Welt, von den Engeln, von der Rebellion der Engel. Also wenn jemand euch viel von der Rebellion der Engel erzählt, dann bezieht er sich möglicherweise auf Henoch. Ja? Von der Unterwelt, Höllenvorstellungen haben hier bei Henoch ihre Wurzel, haben hier so einen Ursprung. Und da ganz viel so, Henoch ist unterwegs zwischen Gott und zwischen den verschiedenen Welten und guckt sich das alles an. Und es geht um Noah und alles Mögliche. Und dieses Buch war recht bekannt, denn in diesem Buch Henoch wird auch viel geredet vom Messias, vom Auserwählten, von einem Menschensohn. Also einer Figur, die für Gott auf der Erde ein neues Reich irgendwie gründet, die ganz groß die Verhältnisse ändert. Und weil dieses Buch Henoch so stark von diesem Messias redet, ist es wahrscheinlich auch so beliebt gewesen in der Zeit und hat möglicherweise auch den Petrus so angesprochen. Petrus, Jünger Jesu, und er erkennt in diesem Buch, Mensch, hier wird ganz viel Tolles ausgesagt über diesen Menschensohn, über diesen Messias, den Gesalbten. So, und dann gibt es eine Geschichte. In der Bibel steht die auch, die ist dann nur so angedeutet, in Genesis 6, da geht es um die Gottessöhne, das sind Engel, und die verlieben sich in Menschentöchter und zeugen dann mit denen Kinder, und das sind die Riesen, die Nephilim, so steht das da. Und da wird auch nicht viel zu gesagt, liest man dann und fragt sich, was soll das, ich lese lieber weiter. So, und in Henoch steht dazu eine ganze Menge. Henoch hat das alles gesehen. Ja? Der weiß, wie die Engel heißen, die das sind. Und das sind, die sind genannt die Geister. Er weiß, wie die heißen. Und diese Geister sind dann in dieser Legende von Henoch, in diesen Visionen, sind auf die Erde gekommen und haben sich mit den Menschentöchtern sozusagen, haben sie Riesen gezeugt. Laut Henoch sind diese Riesen 3000 Ellen groß. Ich weiß nicht, wie lang deine Elle ist, aber wenn wir so ein alttestamentliches Maß nehmen, 44 Zentimeter gibt es eins oder 52 Zentimeter. Also diese Riesen, die da bei Henoch stehen, die sollen so 1300 bis 1600 Meter groß gewesen sein. In Henoch, okay? Ja, so ist gar nicht relevant, aber wollte ich doch euch mal sagen. Henoch bekommt mit und gibt wieder, wie diese Engel auf der Erde nicht nur diese Riesen vorbringen, sondern wie sie die Menschen verführen zu Magie, zu Okkultismus, zu bestimmten Künsten, die schlecht sind für die Menschheit, wie sie sie von Gott abbringen. So, was passiert? Gott verurteilt diese Engel und bindet sie am Erdboden und in der Unterwelt fest mit Ketten und mit Erdbrocken und mit Felsen. Er bindet sie dort fest. Diese Geister, die dort, diese Engel, ja, die Geister genannt werden in Henoch, die wissen, dass Henoch ein Wort bei Gott hat, dass er sozusagen mit Gott reden kann. Und die sagen, Henoch, komm mal her, Henoch, wir haben dir was zu sagen. Henoch, es tut uns total leid, wir haben es ganz falsch gemacht. Bitte steh für uns bei Gott ein, damit wir hier wieder rauskommen. Henoch geht hin zu Gott und sagt, das tut ihnen ganz doll leid, die wollen wieder raus. Was sagst du, Herr? Und der Herr sagt, nö. Und geh hin und sag ihnen, nö. Er geht hin und sagt ihnen, nein, und ihr werdet 10.000 Jahre lang hier festsitzen bis zum Tag des Gerichts. Henoch ist also einer, der in die Unterwelt geht und diesen Geistern verkündet, dass sie nicht herauskommen aus diesem Gefängnis. Das ist die Backstory, das ist die Hintergrundgeschichte, die relativ bekannt ist, die auch Petrus kennt und die er hier im Hintergrund hat. Und jetzt sagt er, Jesus ist im Geist lebendig gemacht worden und in ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs. Da geht es um diese Geschichte, um diese Geister. Und er sagt jetzt, und Jesus ist, als er gestorben ist, zu denen hingegangen und hat denen gepredigt. Ja, was heißt denn das, gepredigt? Hat er ihnen gesagt, ihr habt doch noch mal eine Chance? Nein, Petrus meint damit, er hat ihnen verkündet, dass der Sieg vollbracht ist und dass sie immer noch da sitzen und dass sie keine Chance haben, wieder einen Keil zwischen die Menschheit und Gott zu treiben. Ja, das sagt Petrus. Er stellt sich also vor, er hat den Glauben, dass Jesus im Geist wieder zu diesen Geistern, die dort im Gefängnis ist, Gefängnis sind, hingegangen ist und hat gesagt, hallo, ihr seht, ich bin getötet worden. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, dass eure Compadres es geschafft haben, den Menschensohn zu töten. Ich sage euch, der Sieg ist Gottes. Ich werde wieder auferstehen. Der Tod ist nicht mehr gottlos und jeder, der hier durchkommt, weil er gestorben ist, den nehme ich auch mit. Den könnt ihr nicht festhalten in der Unterwelt. Er geht also hin und verkündet dort in der Unterwelt den Sieg. Und jetzt verstehen wir so ein bisschen, was der Petrus da für eine Vorstellung hat. Und er hat so also einen Vergleich von Henoch in alter Zeit, der runtergegangen ist zu denen und ihnen was verkündet hat, zu Jesus, der runtergegangen ist und ihnen was verkündet hat, nämlich nach wie vor den Sieg Gottes. Und dann kommt jetzt der nächste Vergleich. Er sagt, das war während der Zeit der Arche. Und übrigens, die Arche ist ein Bild, ein Vorbild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Er sagt, guck mal, die Taufe, da ist ganz viel passiert. Wasser, dieses Wasser war ein Gericht. Das Wasser war ja nicht dazu, um die Leute reinzuwaschen oder so. Das Wasser war ein Gericht. Und danach gab es sowas wie eine Auferstehung für Noah und für seine Familie. Er kommt also durch dieses Gericht hindurch und Gott macht einen neuen Anfang mit Noah und mit seiner Familie und sagt, ihr dürft mit gutem Gewissen, geradeaus, erhobenen Hauptes leben. Ich gebe euch ein paar Regeln, die gelten für die ganze Welt, die gelten für die ganze Gemeinschaft. Das ist der Noachitische Bund. Aber ich möchte, dass ihr erhobenen Hauptes lebt und diese Welt wieder füllt. Er gibt ihnen also eine neue Zukunft. Das macht Gott da. Und so sagt Petrus hier, na, die Taufe ist ja nicht dafür da, dass ich da reinsteige und mich möglichst gut wasche von den Sünden, weil das müsste ich ja wahrscheinlich auch immer wieder tun, sondern ich gehe ja da in ein Sterben rein, in ein Gericht. Ja, deswegen ist es ja ein Wassergrab. Es geht ja darum, dass ich mich in diesen Tod von Jesus Christus hineinbegebe, mich ihm anschließe, er mich einbezieht, und dass ich dann auferstehe, und zwar so wie Noah, ja, auferstehe in so einer freien Gottesfreude. Ja, ich komme aus dem Wasser raus und ich kann mich freuen. Gott möchte, dass ich erhobenen Hauptes und ohne schlechtes Gewissen nach vorne leben kann. Und dass diese alten Dinge mich nicht mehr belasten. Er möchte, dass ich in Gemeinschaft mit Jesus Christus leben kann. Worum geht es hier in diesem Absatz? Es geht hier um Macht, ja. Die Christen, die das Gefühl haben, wir müssen immer kämpfen. Es ist immer ein Kampf. Es ist ein Kampf um mich herum und es ist ein Kampf in mir drin. Und ich habe den Eindruck, dass die alten Geister mich rufen und ich ihren Willen erfüllen soll. Und Petrus sagt, die haben keine Macht mehr. Die liegen in Ketten. Die können vielleicht noch Leuten was zurufen, was sie tun sollen. Aber die haben keine Macht mehr. Die Macht gehört jemandem anderen. Jesus hat den Machtbeweis erbracht und hat den Sieg verkündet. Und die Taufe, die klärt, in welchen Machtbereich wir gehören. Ja, dass wir, ich habe jemanden gehört, der hat gesagt, das ist so ein bisschen wie wenn jemand getauft wird, dann würde Jesus den kurz so den Geistern im Gefängnis nochmal so hinhalten. Guck mal, noch einer. Guck mal, noch eine. Ne? So, immer so in diesem Moment, wo sie unter Wasser sind. Guck mal, noch eine. Immer noch gesiegt, immer noch. Die Taufe klärt, in welchen Machtbereich du gehörst. Und deswegen taufen wir, so wie es auch Petrus in der Apostelgeschichte sagt, auf den Namen Jesu Christi. Wir taufen, wir taufen nicht auf all die schönen guten Dinge, die man so machen kann und auf den guten Willen von uns selber oder auf unsere Kraft, sondern auf den Namen Jesu Christi, weil in diesem Namen das Leben an diesen Namen angeschlossen zu führen, das versetzt mich in diesen Machtbereich, wo Jesus sagt, die Frage ist geklärt, wie das hier ausgeht. Ja? Und deswegen sagt Petrus hier am Ende, durch die Auferstehung Jesu Christi bitten wir um ein gutes Gewissen, also nicht nur das Gericht, sondern das Gericht, was über unsere Schuld ausgesprochen ist, ist wichtig, sondern das Rauskommen aus dem Wasser, dieser neue Anfang, dieses Auferstehen Jesu Christi, welcher ist, schreibt Petrus, zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel, zur Rechten Gottes ist die Machtposition, ja, aufgefahren gen Himmel und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Also die, von denen Petrus vorhin auch geredet hat, denen Jesus verkündet hat. Ihm sind untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. So, was machen wir jetzt daraus? Machen wir daraus, dass du glauben sollst, dass es 3000 Ellen große Riesen gegeben hat? Kannst du machen, musst du nicht. Was machen wir daraus? Die Taufe, die hat mich anscheinend in einen Bereich versetzt, wo Gott mir zuspricht, du bist frei und auch das, was dich immer wieder kriegt und immer wieder ruft und immer wieder packt, die Krankheit oder die Angst oder die Sucht oder was auch immer, das wird nicht das letzte Wort haben, okay? Du hast dein Leben unter meinen Namen gestellt und deswegen sollst du frei und ohne schlechtes Gewissen nach vorne und geradeaus mit erhobenem Haupt leben können. Und wenn es dir so erscheint, dass du völlig ohnmächtig dastehst, kann ja auch sein, du bist ohnmächtig, aber die Macht ist in Jesu Namen und ist in seiner Hand. Und die alten Mächte sind gebunden, können noch rumschreien, können noch Befehle rumschreien, aber sie sind gebunden und sie werden gerichtet werden. Das, was dich heute kaputt macht, das wird gerichtet werden. Das, was uns heute quält und ruft und unterjochen will, das wird gerichtet werden. Und das feiern wir in der Taufe. Und daran sollst du dich erinnern, wenn du getauft bist auf diesen Namen. Und dabei kommt es nicht darauf an, wie viel Wasser, ob in so einem Taufbecken, in einem Fluss, in einem Planschbecken, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir an den Namen Jesus Christus angeschlossen, in seinem Namen diese Taufe erleben. Und deswegen kannst du dir von Herzen gratulieren und dich freuen, wenn du getauft bist und wenn du an diesen Namen angeschlossen bist, wenn du dein Leben unter diesen Namen gestellt hast. Und wenn du merkst, das ist was mir noch fehlt, dass ich diesen Namen, dass ich das alles gut finde, aber dass ich so mein Leben an ihn und an seinen Machtbereich angeschlossen habe, dann möchte ich jetzt einfach für dich beten. Wenn du sagst, jetzt ist irgendwie ein Moment gekommen, wo ich mal sagen möchte, ich möchte an diesen Namen Jesus Christus angeschlossen werden, dann möchte ich jetzt für dich beten. Und ich lade euch ein, einfach, dass ihr euch hinstellt, dass wir zusammen aufstehen, wenn es euch möglich ist. Wir beten, wir danken Jesus für seine Liebe. Und wenn du magst, wenn du dieses Gebet für dich in Anspruch nehmen möchtest, ja, Jesus, ich möchte mein Leben unter deinen Machtbereich stellen, dann lade ich dich ein, einfach während des Gebetes einfach die Hand zu heben. Wenn du magst, dann können wir hinterher vielleicht auch noch miteinander reden, was das für dich bedeutet. Ich darf jetzt Jesus danken, dass er uns so erlöst. Jesus Christus, du siehst uns und siehst, mit welchen Mächten wir zu kämpfen haben, Tag für Tag, um uns herum und in uns drin. Und du gibst uns zu verstehen, dass du diese Mächte richten wirst und dass die Machtfrage geklärt ist. Und deswegen möchten wir dir so unseren Dank bringen für das, was du in unserem Leben getan hast und was du uns zusprichst. Und wenn es ein Wunsch ist, den wir noch haben vor dir, dass wir so an dich angeschlossen sind, dann geben wir dir jetzt unser Herz und sagen dir, Jesus Christus, wir wollen dir gehören. Wir wollen dir unser Leben geben. Wir wollen in diesem deinem liebevollen Machtbereich stehen, wo du wirklich die Dinge in Ordnung bringst. Ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und dass du uns so großzügig beschenkst und dass du diesen Weg gegangen bist an Orte, an die wir einfach nicht gehen können. Ich danke dir dafür, Jesus Christus, und wir loben dich. Amen.